Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, ich freue mich, bei euch zu sein. Ich habe ein Thema vorbereitet, was ich auf einer Freizeit mitbekommen habe, und ich möchte euch das nicht vorenthalten, was ich dort, zum Teil aber auch meine Gedanken, dort erfahren durfte. Und die Überschrift heißt Treue gegen Erfolg. Was heißt das heutzutage? Wem soll ich treu sein? Meinem Chef? Meinem Gewissen? Kann ich treu sein und Erfolg haben? Eine andere Frage. Wer sagt mir, was Erfolg ist? An welchem Maßstab messe ich denn Erfolg? Wenn ich auf der Gemeindeebene schaue, heißt Erfolg dann, dass wenn ich eine gute Position habe, wenn mich alle mögen, dass ich vielen von den Menschen erzählt habe und sich die Reihen hier füllen, ist das Erfolg? Ich habe mal im Internet ein bisschen nachgeschaut und habe mir zwei Sachen rausgenommen, einmal vom Wikipedia und einmal vom Duden. Nehmen wir das erste Wort, Treue. Dort wird geschrieben, Treue ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache ausdrückt. Sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen bzw. Loyalität, ist aber nicht der Beweis dafür, dass der Gegenstand der Treue ihrer auch würdig ist. Im Duden wird Treue definiert, das Festhalten an einer einmal eingegangenen Bindung zu jemandem oder etwas. Schauen wir noch das andere Wort an. Erfolg. Der Begriff Erfolg bezeichnet das Erreichen selbstgesetzter Ziele. Das gilt sowohl für einzelne Menschen als auch für Organisationen. Bei Zielen kann es sich um eher sachliche bzw. materielle Ziele, wie zum Beispiel Einkommen, oder um emotionale bzw. immateriale Ziele, wie zum Beispiel Anerkennung, handeln. Zur Umsetzung von Zielen in Ergebnisse bedarf es der Umsetzungskompetenz. Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen. Für das, was später mit Erfolg bezeichnet wurde, dienen zunächst Begriffe wie Sieg oder Glück. Im Duden wird es beschrieben, die Tatsache, dass eine Anstrengung zu einem guten Ergebnis führt, Anerkennung findet. Hört sich gut an. Man leistet eine gewisse Zeit etwas und danach sieht man den Erfolg. Wenn in der Industrie ein Produkt nicht erfolgreich ist, wird es eingestellt oder verändert. Wenn ein Manager nicht erfolgreich ist, wird er ausgetauscht. So ist der Lauf heutzutage. Schauen wir mal, was wir in der Bibel finden. Hierzu möchte ich im Alten Testament anfangen. Nehmen wir Noah, den Patriarchen. Lesen wir mal, wie es zu seiner Zeit eigentlich war. In 1. Mose können wir lesen, die Erde aber war in Gottes Augen verdorben. Sie war voller Gewalttat. Gott sah sich die Erde an. Sie war verdorben, denn alle Wesen aus Fleisch und auf der Erde lebten verdorben. Da sprach Gott zu Noah, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Nun will ich sie zugleich mit der Erde verderben. Die Erde war verdorben. Gott hat genug gesehen. Er beschloss, sie mit einer Sintflut zu vernichten. Er weihte seinen treuen Diener ein und besprach mit ihm, zeigte ihm Pläne, wie er die Arche bauen soll, um diejenigen, die noch nicht verdorben sind und sich noch vom Geiste leiten lassen, zu retten. 120 Jahre lang predigte Noah von der Flut, eine lange Zeit. 120 Jahre lang predigte er Tag für Tag, und schon allein der Bau der Arche war eine Predigt. Ellen G. White beschreibt es, Noah predigte den Menschen seiner Zeit, Gott würde ihnen 120 Jahre geben, in denen sie ihre Sünde bereuen und in die Arche Zuflucht finden könnten. Sie aber verwarfen die gnädige Einladung. Ihnen wurde reichlich Zeit gegeben, sich von ihren Sünden abzukehren, ihre Unsitten zu überwinden und rechtschaffene Charakter zu entfalten. Aber die Neigung zu sündigen, wenngleich bei vielen anfänglich schwach entwickelt, erstarkte durch wiederholte Nachsicht und trieb jene Menschen, ihn nicht wieder gut zu machendes Verderben. Mit Hohngelächter, Gespött und Verachtung wiesen sie die gnädige Warnung Gottes zurück. So wurden sie der Finsternis überlassen und sie folgten dem Weg, den ihr sündhaftes Herz geweiht hatte. Als Gott das Tor in die Arche schloss, waren es genau 8 Personen mit Noah, die das Angebot angenommen und die Arche betreten haben. Wo waren die anderen, die 120 Jahre lang von Noah gewarnt wurden, die das Ganze miterlebt haben, was Noah gemacht hat, die Arche gebaut? Was war das Ergebnis? 8 Personen? 8 Personen überlebten diese Sinnflut von wie viel Tausenden? Sieht so Erfolg aus? Nehmen wir eine andere Person, Josef. Seine Geschichte finden wir auch im 1. Mose. Wir wissen, Josef war der Lieblingssohn seines Vaters. Er wurde ziemlich verwöhnt und war immer sehr behütet. Er konnte sich frei entfalten, hatte Träume, große Träume, zum Neid seiner Brüder. Von Tag zu Tag wurde die Kluft zwischen ihm und seinen Brüdern immer größer. Je mehr er Zuneigung von seinem Vater bekam, umso mehr hassten ihn seine Brüder. Bis das Fass zum Überlaufen kam und er von seinen eigenen Brüdern um Geld verkauft wurde. Seine ganze Jugend verbrachte er als Sklave. Dann wurde er auch noch durch falsche Aussagen unschuldig ins Gefängnis geworfen. Dort kam dann nach einer kurzen Zeit ein Hoffnungsschimmer, als er den 2 Gefangenen des Pharaos ihre Träume deuteten. Der Mundschenk kam tatsächlich, wie Josef es vorausgesagt hatte, wieder auf seinen Posten. Ein Hoffnungsschimmer für Josef, denn dieser versprach ihm damals im Gefängnis, für ihn beim Pharao Fürsprache zu halten, wenn er seine Stellung wieder bekommen würde. Und dieser Hoffnungsschimmer verschwand schnell, denn auch er hat ihn vergessen. Ist das erfolgreich? Wie war es bei Mose? Er sollte sein Volk aus Ägypten befreien. Sein Start war interessant. Als Findelkind kam er in die höchste Stellung, die man je erreichen konnte. Dadurch lernte er auf dem Hof die Ausbildung als einen Führer. Er lernte strategische Kriegskunst, hohe Schulbildung und alles, was man dazu braucht. Und dann? Mose brachte in seinem Ungestüm einen Aufseher um und musste um sein Leben fliehen. In der Wüste Midian schaute es aus, als ob er versagt hätte. Er hütete 40 Jahre lang die Schafe. Gott rief ihn zurück nach Ägypten, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien und das versprochene Land zu führen. Ja, er hat das Volk befreit. Aber war das Volk dankbar? Nein. Kurze Zeit später murrten sie und waren undankbar. Somit mussten sie 40 Jahre lang noch weiter durch die Wüste ziehen, statt nur wenige Wochen das Ziel zu erreichen. Und als sie dann endlich an die Grenzen des verheißenen Landes kamen, worauf sie so lange gewartet haben und gehofft, versagte Mose wegen einer Sache. Somit erreichte Mose sein persönliches Ziel nicht. Denn auch er hatte gewartet, dorthin zu kommen. Welche Mühe hatte Mose auf sich genommen, um das Volk in das verheißene Land zu bringen? Und doch kamen nur 2 Personen dort hinein. In ganzer Linie versagt. Auch bei seinen eigenen Zielen hat er versagt. Was für ein Versagen. Wenn wir in das Neue Testament gehen, sehen wir Petrus. Petrus, ein Mann, der tatkräftig zupackte, wenn es brenzlig wurde. Und oft denkt man, er handelte zuerst, bevor er nachdachte. Was war mit ihm? Da sagte Jesus zu ihm, ihr werdet alle an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Petrus antwortete, auch wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich nicht. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, noch heute Nacht, ehe der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Petrus aber beteuerte, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Und? Hatte Petrus Wort gehalten? Nein. Er verriet seinen Heiland 3-mal. Ist das Treue oder Erfolg? Wie war es mit seinen Jüngern? Sie wollten ihn auch nicht verlassen. 3 Jahre lang haben sie ihn begleitet, gesehen, wie er lebt. 3 Jahre lang konnten sie hautnah erleben, Jesus. Doch als Jesus festgenommen wurde, flohen die Jünger. Kommen wir zur letzten Person, die ich heute vorbringen möchte. Jesus. Wie viele Menschen hat er in seinem Erdenleben geholfen, von Dämonen befreit, von Krankheiten geheilt und aus der Schrift gelehrt, vorgelebt, wie man sündlos lebt, seine Jünger täglich ausgebildet. Kein Gespräch war ihm zu viel, keine Frage hat ihn gestört. Nächtelang betete er für seinen Auftrag und für die Menschen wie du und ich. Und dann? Bei der Gefangennahme verraten von einem seiner eigenen Jüngern, verschwanden selbst seine treuen Gefährten. Keiner mehr war zu sehen, als er vor Pilatus stand. Keiner nahm seine Verteidigung auf. Selbst am Kreuz war nur eine Handvoll Menschen, die ihm gut gesonnen waren. War das der Erfolg nach 3 Jahren langen aufopfernden Dienst? Hat er versagt? Josef, Mose und Jesus. Was haben sie gemeinsam? Beim flüchtigen Nachdenken erscheinen sie alle als Versager. Doch gehen wir mal in die Tiefe. In 1. Mose können wir lesen, Noah tat alles, wie Gott es ihm geboten hatte. Im Neuen Testament können wir über Noah lesen, aufgrund des Glaubens wurde Noah das offenbart, was doch nicht sichtbar war. Und er baute in frommem Gehorsam eine Arche zur Rettung seiner Familie. Durch seinen Glauben sprach er der Welt das Urteil und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Noah war treu. Für uns war das sein Dienst vielleicht ein Versagen, denn er hatte nur 8 Personen gerettet. Aber Noah blieb treu, trotz dem Spott und dem Hohn seiner Mitmenschen, seiner Familienangehörigen. Er hatte den Erfolg an Gottes Händen abgegeben. Und am Ende war er erfolgreich. Nicht wir Menschen erfolgreich definieren würden, sondern wie Gott es definiert. Weil er treu blieb, wurden 8 Personen gerettet und die ganzen Tiere, die wir jetzt sehen. Nicht der Mensch definiert Erfolg. Bei Josef können wir lesen, der Pharao sagte zu ihnen, finden wir einen Mann wie diesen hier, einen, in dem der Geist Gottes wohnt? Dann sagte der Pharao zu Josef, nachdem dich Gott all das hat wissen lassen, gibt es niemanden, der so klug und weise wäre wie du. Du sollst über mein Haus stehen und dein Wort soll sich meinem ganzes Volkes beugen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Er wurde der zweithöchste Mann nach Pharao. Gott konnte das Leid und die Gefangenschaft eines jungen Menschen nutzen, um ihn zu erhöhen. Josef hatte wahren Glauben und Treue. Aber Josefs wahres Wesen zeigte sich auch in der Trostlosigkeit des Kerkers deutlich. Er hielt standhaft an seinem Glauben fest. Wohl hatte man ihm seinen jahrelangen treuen Dienst grausam genug gelohnt, doch wurde er deshalb nicht verbittert oder misstrauisch. Er hatte den Frieden, den ein gutes Gewissen verleiht, und legte sein Anliegen in Gottes Hand. Er grübelte auch nicht weiter über das erlittene Unrecht nach, sondern überwand seinen Kummer, indem er die Sorgen anderer zu erleichtern suchte. In dieser Leidensschule bereitete Gott ihn für seine größere Aufgabe vor, und Josef sträubte sich nicht gegen diese notwendige Erziehung. Im Gefängnis sah er die Folgen von Unterdrückung, Gewalt und Verbrechen. Daraus lernte er, gerecht, mitfühlend und barmherzig zu sein, sodass er zubereitet wurde, seine Macht später einmal in Weisheit und Einfühlungsvermögen anzuwenden. Durch Josef wurde der König und die Großen des Landes auf den wahren Gott hingewiesen. Und wenn sie auch an ihren Götzendienst festhielten, so lernten sie doch die Grundsätze der Anbetenden Jahwes achten, sich in ihrem Denken und Handeln zu offenbarten. Sein Erfolg lag in der Treue zu Gott. Egal, wo er sich befand und wo er war. So zeigte er den Schlüssel des Erfolges. Gehen wir weiter zu Mose. Auch Mose, der 40 Jahre in Midian diente, schien in seiner Lebensmission völlig versagt zu haben. Doch genau dort lernte er für die Zukunft Treue gegenüber Gott. In der Wüste Midians erhielt er die Ausbildung, die er brauchte, um ein so großes Volk zu führen. Geduld war am Anfang nicht seine Stärke, aber in den 40 Jahren hatte er Zeit, sie zu erlernen. Und er stellte noch etwas fest. Treue gegenüber Gott ist das Wichtigste. Durch diese Wüstenschule konnte er dann das Volk Israel führen. Obwohl er Anfeindungen hatte und ausgesetzt war ihre Murren, Klagen, ertrug er sie alle geduldig. Er lernte das Volk zu lieben. Denn selbst als Gott ihm anbot, das Volk zu vernichten und aus ihm ein großes Volk zu machen, setzte sich Mose für das Volk ein und bat um Gnade und dass Gott dann lieber seinen Namen aus dem Buch streichen möchte. Was für ein Mann! Was für eine Wandlung mit Gottes Hilfe! Und dann geschah das Unglaubliche. Vor den Grenzen Kanaans verlor er den Mut und schaute nicht mehr auf Gott, sondern dachte auf das Denken der Menschen. Er schlug den Felsen zweimal, damit das Wasser kommt. Durch die Schläge fiel er. Er versuchte noch eine bittere Reue, sich bei Gott zu entschuldigen, versuchte alles zu machen. Aber Gott sagte, nein, er darf das gelobte Land nicht betreten, nur von außen sehen. Und Mose beugte sich geduldig. Selbst hier sieht man Gottes große Gnade. Denn auf Mose wartete etwas viel Größeres. Ellen G. White schreibt, Satan freute sich, dass es ihm gelungen war, Mose zur Sünde gegen Gott zu veranlassen. Für diese Übertretung unterlag Mose der Herrschaft des Todes. Wenn er treu geblieben wäre und nicht versäumt hätte, Gott die Ehre zu geben, als er Wasser aus dem Felsen schlug und diese eine Sünde nicht sein Leben verdorben hätte, wäre er mit in das gelobte Land gegangen und schließlich verwandelt und in den Himmel aufgenommen worden, ohne zu sterben. Michael und Christus kamen mit den Engeln, die Mose beerdigt hatten, vom Himmel herab und nach einem kurzen Aufenthalt im Grab ließen sie ihn auferstehen. Mose gelangte in die Herrschaft des Todes, er blieb aber nicht dort. Er kam verherrlicht aus dem Grab und stieg mit seinem Erlöser auf. Warum? Weil Mose treu geblieben ist, empfing er eine solche große Gnade. Jesus, war er erfolgreich? Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werden alle zu mir ziehen, sagt Jesus. Christus hatte die ultimative Trennung von Gott erduldet und das größte Versagen aller Zeiten ertragen. Er starb wie ein Geächteter, unschuldig. Aber er sagte zu dem Vater, ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jesus blieb treu, egal wo er war, ob seine Jünger ihn verlassen haben, ob er verleugnet wurde, ob er gehasst wurde von den Menschen. Er blieb Gott treu. Für viele sah sein Leben aus, als ob er versagt hätte. Als er am Kreuz hing, ausgepeitscht und geächtet, dachten seine Feinde, dass sie ihn jetzt besiegt hätten. Er sei am Boden zerstört und allein. Aber nur weil er am Kreuz gestorben ist, beerdigt wurde und wieder auferstanden ist, können wir das Zentrum der Hoffnung erblicken. Weil Jesus treu blieb, hat er damit den größten Erfolg aller Zeiten errungen. Ein Entkommen von der Strafe der Sünde für die Menschen im Glauben. Was für ein Erfolg. Haben wir oder die Welt vielleicht ein falsches Verständnis für Erfolg? Was ich vorher schon vorgelesen hatte bei den Kindern. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Als Christen betrachten wir Erfolg von einem anderen Blickwinkel. Nicht alle kommen in den Himmel. Wir haben vor kurzem eine Predigt, war das glaube ich, von Gerhard gehört, als er gesagt hat, dass viele mit ihrem Wissen nur knapp am Himmelreich oder nur knapp das Himmelreich verfehlt haben. Wie viel Bibelstudium, Taufeunterricht und Geld haben wir schon investiert? Waren wir erfolgreich? Unser Lohn hängt nicht von unserem scheinbaren Erfolg ab, sondern von unserem Geist, in dem wir unsere Werke tun. Du magst nicht den Erfolg haben, für den du gebetet hast, aber bedenke, du kennst das Ergebnis deiner treuen Anstrengung nicht und du kannst es nicht ermessen. Gott bewertet Erfolg nicht nach Zahlen. Unsere Aufgabe ist es, treu seine Aufgaben zu erfüllen. Gott sieht den Erfolg. Noah, Josef, Mose, Jesus, was haben sie gemeinsam? Für den Außenstehenden scheinen sie keinen Erfolg zu haben, aber sie sind Gott treu geblieben und das war ihr Erfolg. Angie White gibt auch eine kleine Bemerkung dazu. In jenem Zeitalter der Geschichte dieser Erde hatte Gott seinen Männern gehabt, die sich bietende Gelegenheiten zu ergreifen wussten. Zu ihnen sagte er, ihr seid meine Zeugen. Es hat immer fromme Männer gegeben, welche die Lichtstrahlen, die auf ihrem Faden schienen, bereitwillig aufnahmen und ihren Mitmenschen das Wort Gottes brachten. Henoch, Noah, Mose, Daniel und die vielen Patriarchen und Propheten, alle waren Prediger der Gerechtigkeit. Sie waren nicht unfehlbar, sondern schwache, irrende Menschen. Doch der Herr wirkte durch sie, weil sie sich in seinem Dienste stellen. Die Menschen bewerten den Erfolg nach Zahlen, nach den äußeren Umständen. Wir müssen Gott ehren, indem wir seinen Verheißungen vertrauen. Wir werden nicht immer Erfolg haben. Vertraue auf Gott und überlasse es ihm. Gott fordert dich nicht auf, erfolgreich zu sein, sondern er ruft auf, treu zu sein. Treue für ihn kann beinhalten, dass eine Verlässlichkeit, Loyalität, keine Eigenehre, Hingabe, Ausdauer, Durchhaltevermögen und so gibt es noch einige andere Punkte, die man ergänzen könnte. Ungeachtet dessen, was wir sehen von draußen. Die Welt ihrer Treue heißt Geld, Reichtum, Wohlstand, Anerkennung von draußen. Satan ist auch erfolgreich, wenn nicht sogar am erfolgreichsten. Wie viele zahlreichen Menschen und Engeln hat er beeinflusst und am Ende für den zweiten Tod vorbereitet? Gott beurteilt Erfolg, was in unserem Herzen vorgeht. Bedeutet aber nicht, dass wir jetzt die äußerlichen Taten ganz außer Acht lassen. Denn an den Früchten werden wir zu erkennen sein, heißt es in der Schrift. Wenn Dinge schief gehen, sollten wir uns schon Gedanken machen, wie wir es besser machen könnten. Daher frage ich mich schon lange, warum habe ich nicht schon viel mehr Leute zur Taufe gebracht? Ich kann nicht sagen, ob unsere Kinder in 10 Jahren noch die Gemeinde besuchen. Und so könnte ich weitere Fragen an mich stellen. Und warum ist das so? Weil ich ein unvollkommener Mensch bin. Aber ich kann mit Gottes Hilfe mich immer verbessern. Und das kann jeder von uns. Statistische Resultate zählen hier nicht. Das zählt bei Gott nicht als Erfolg. Aber wenn wir treu sind, spielt es keine Rolle, ob wir gelobt werden oder geachtet, ob wir aufgenommen werden oder abgelehnt. Sei fest und treu zu Gott. Der Mutige wird umso mutiger, je dunkler die Nacht. Egal wo du bist, Gott wacht über dich. Er wird dir vergelten, aber weiche nicht ab vom rechten Weg. Das Ergebnis meines und auch deines Erfolges sehen wir erst in den letzten Tagen. Wahren Erfolg misst Gott, nicht ich. Es gab einen Jungen, der hieß Jim. Der ging auf ein Internat. Und dort traf er einen anderen Jungen, den sie alle Woody nannten. Sein richtiger Name war Holland Fred Woody, aber jeder rief ihn nur mit seinem Nachnamen Woody. Schnell fand er heraus, dass dieser Junge etwas seltsam war. Er war nicht so nett wie die anderen. Und mit der Zeit hat er dann auch festgestellt, Woody war ein Waisenkind. Er kannte seine Eltern nicht. Und man konnte Woody nicht mehr ernst nehmen. Er machte eine Menge Probleme in der Schule. Und so nahm sich Jim vor, für diesen Jungen zu beten. Als der Sommer kam, sind die meisten Kinder nach Hause gegangen. Nur Woody und er blieben dort, denn sie hatten kein Zuhause. In den Ferien hat er sich vorgenommen, Woody als Projekt zu nehmen. Er betete für ihn, war immer freundlich zu ihm und versuchte auch, die etwas komischen Reaktionen und unfreundlichen Kommentare von ihm einfach zu übergehen und ihn trotzdem überall, wo er hinging, mitzunehmen und weiter für ihn zu beten. Und mit der Zeit entstand eine Freundschaft zwischen den Zweien. Und als die Ferien vorbei waren und die anderen Kinder dazukamen, waren sie nicht schlecht erstaunt, dass Jim immer Woody mitnahm. Egal, wo er hinging, er sagte, mein Freund kommt mit. Und selbst er ging dann zum Rektor und hat ihn gebeten gehabt, er möchte doch in dem Zimmer wohnen, wo Woody ist. Weil Woody wohnte bis jetzt immer alleine. Keiner wollte zu ihm. Der Rektor war etwas erstaunt, hat es aber bewilligt und so zog er praktisch ein. Eines Tages, wo er in das Zimmer kam, sah, wie Woody aus dem Fenster schaute. Man sah an, dass er geweint hatte und Jim machte sich Sorgen und fragte, was ist los? Jim schaute weiter nach draußen und sagte, Woody schaute weiter nach draußen und sagte zu ihm, Jim, weißt du noch, wie ich vor ein paar Tagen Probleme bekommen habe? Jim wusste es. Er ist erwischt worden, dass er geraucht hatte. Und eigentlich hat man fast an diesem Tag gedacht, er freut sich fast, dass man ihn erwischt hat, weil er eigentlich weg wollte von dieser Schule. Er hatte gedacht, er hat jetzt einen Grund gefunden, von dieser Schule zu fliegen. Aber der Rektor ist gar nicht darauf eingegangen. Und da sagt er, weißt du, der Rektor hat gar nichts gesagt, dass ich gehen muss. Er hat mir nur darauf hingewiesen, dass es nicht in Ordnung ist. Aber einen Satz lässt mich nicht los. Er hat gesagt, er betet für mich. Bis jetzt hat noch nie ein Mensch für mich gebetet. Das ist komisch. Und das ist ein Schulleiter. Wie kann ich da noch hart bleiben? Und Jim dachte, ich nutze die Gelegenheit und sagte zu ihm, du, ich bete auch für dich schon jeden Tag. Und warum möchtest du nicht dein Leben Gott übergeben? Das wäre jetzt die Gelegenheit. Wenn du schon zum Nachdenken kommst und dir die Gedanken darüber machst, das wäre jetzt die Gelegenheit. Woody schaute ihn an und sagt, das muss ich mir noch überlegen. Er war nicht abgeneigt. Und Jim war schon ganz erfreut über diese Antwort, dass er nicht gleich abgewiesen worden ist. Und am Abend war dann auch noch eine Andacht, die darum ging, was Übergabe heißt. Und Jim schielte so vorsichtig zum Woody rüber, wie er reagieren würde. Und als dann der Aufruf kam, wer sein Leben gerne übergeben möchte, meldete sich Jim. Und meldete sich Woody so. Und Woody stand auf und sagte in die Gruppe hinein, dass er gemerkt hat, dass Leute für ihn gebetet haben und er möchte eigentlich es versuchen, sein Leben Jesus zu übergeben. Ihr könnt euch vorstellen, Jim schwebte auf Wolke 7. Ja. Und sie gingen abends ins Bett und in der Früh wachte er auf und wie immer sagt er guten Morgen. Und bin mal gespannt, was Gott heute mit uns vorhat. Und als er rüberschaute, sieht er, wie Woody ihn anschaut und sagt, naja, ich gehe heute nicht in die Gemeinde. Du brauchst nicht auf mich zu warten. Jim war erstaunt, aber er wusste, er fragt lieber nicht nach. Hat nur kurz nachgefragt, ob er krank ist, aber da kam keine Antwort und hat ihn in Ruhe gelassen. Er hat Jim den ganzen Tag über nicht gesehen. Er ging abends ins Bett, Woody war immer noch nicht da. Und nachts um 3 ging plötzlich das Licht an und Woody kam rein. Jim erschrak natürlich und sagt, wo warst du? Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Du warst so lange weg. Und Woody schaut ihn an und sagt, du wartest und du fragst wie eine Großmutter. Was interessiert dich das? Und Jim sagt, ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Woody sagt, weißt du, ich bin heute in die Stadt gegangen. Ich habe jeden Film, den es nur gab, angeschaut. Und am Abend noch, als mir langweilig wurde, habe ich Zigaretten geraucht. Ich bin ein schlechter Mensch, Jim. Für mich ist es hoffnungslos. Jim schaute ihn an und meinte nur, vielleicht hast du recht. Ich habe auch für dich gebetet, aber es scheint nichts Gutes bewirkt zu haben. Er war enttäuscht, diese Reaktion zu bekommen, wo er so monatelang für diesen Menschen gebetet hatte, drehte sich um und schlief weiter. Die nächsten Tage wurden ihre Verhältnisse kühler. Er bat auch den Rektor, das Zimmer zu verlassen und woanders untergebracht zu werden. Und nach ein paar Wochen kam Woody zu Jim ins Zimmer hinein und sagte ihm, du, pass auf, ich werde die Schule verlassen. Ich gehe zum Militär. Aber bevor ich gehe, möchte ich dir etwas dalassen. Er zog 2 Münzen raus und sagte, den einen Teil lasse ich dir, den anderen mir. Die Hälfte bekommst du, denn du warst der einzige Freund, den ich hier hatte oder den ich je erleben durfte. Und er bat ihn noch, dass sie weiterhin in Kontakt blieben. Sie verabschiedeten sich und in den folgenden Monaten bekam er immer wieder Briefe von Woody, wo er gerade überall ist. Jim ging inzwischen auf die Hochschule und der Briefwechsel ging immer weiter. Eines Tages bekam er einen Brief zurück, den er nicht mehr vergessen würde. In diesem Brief stand, Überraschung, ich bin in Hawaii, schrieb Woody. Ich bin auf der USA Arizona. Dann hat er noch ein paar andere Sachen geschrieben und dann sagt er, ich werde nicht vergessen, wie du zu mir gesagt hast, dass du für mich betest und dass es doch gar nichts bewirkt hätte. Vielleicht hättest du nur ein einziges Gebet mehr gebraucht. Jim war schockiert über diesen letzten Satz und in den nächsten Tagen brannte sich dieser Brief in seine Gedanken ein, bis er dann ein paar Tage später eine Zeitung in die Hände bekam, wo er las, dass Pearl Harbor bombardiert wurde. Pearl Harbor ist in Hawaii. Er nahm die Zeitung, schlug weiter auf, was weiter beschrieben worden ist, und da konnte er lesen, dass tatsächlich dort Schiffe bombardiert wurden und 4 Schiffe sanken. Unter anderem auch die USA Arizona. 1102 Seeleute von den 1177 nahmen sie mit in die Tiefe. Und er suchte weiter. Und tatsächlich, auch Woodys Name stand auf den Toten. Und das Einzige, was Jim noch daran denken konnte, war ein einziges Gebet mehr. Ja, der demütigste und ärmlichste Jünger Jesus kann ein Segen für andere sein. Er mag selbst nicht merken, dass er was Gutes tut, aber durch seinen unbewussten Einfluss stößt er Wellen des Segens an, die sich ausweiten und vertiefen. Wahrer Erfolg wird nicht daran gemessen, welche Menschen durch uns ein anderes Leben angefangen haben. Erfolg lässt sich nicht in Zahlen oder greifbaren Dingen messen, aber die Resultate dürfen wir sehen. Wahrer Erfolg hat tiefere Auswirkungen. Denn der Erfolg, das Resultat, ist die Treue. Wenn wir unser Werk zu Hause, in unserem Leben, treu sind, werden wir am Ende wahren Erfolg haben. Warum sage ich das alles? Das möchte ich auch auf den Bezug nehmen auf unsere Evangelisationen, die wir haben werden. Vielleicht ist der ein oder andere etwas enttäuscht oder traurig, weil wir schon so viele Evangelisationen hier in Günzburg durchgeführt haben. Und wo sind diese vielen Leute? Haben wir einen Erfolg? Woran können wir das messen? Ich möchte dazu nur kurz einwerfen, vor über 30 Jahren versuchten Geschwister aus Ulm, in Günzburg eine Gemeinde aufzubauen. Sie haben es nicht geschafft, aber sie beteten weiter. Gemeinde Günzburg gibt es durch die Gebete, weil sie nicht aufgehört haben, daran zu glauben, dass Gott wirken kann. Wir sollen beten. Wir sollen treu sein, unsere Aufgabe treu weitermachen. Dann wird Gott das Ergebnis machen. Während wir durch Treue in den kleinen Pflichten gewissermaßen auf der Ebene des rechnerischen Addierens tätig sind, multipliziert Gott unsere Leistungen. Ich lese es nochmal. Während wir durch Treue in den kleinen Pflichten gewissermaßen auf der Ebene des rechnerischen Addierens tätig sind, multipliziert Gott unsere Leistungen. Gott macht diesen Erfolg. Noch einmal. Gott ruft uns nicht auf, erfolgreich zu sein. Er ruft uns auf, treu zu sein. Amen.